Hallo, liebe Podcast-Fans, und willkommen zu Podcast-Ausgabe Nummer 29. Unser heutiges Thema ist die neue Edition Return of the Duelist, die in Kürze erscheinen wird. Und ich habe mir dazu mal ein paar Gäste eingeladen. Zum einen unseren Content-Manager von ETCG, den Nimrod Hellfire, aka Dennis.
Moin, moin.
Dann noch heute gleich zwei Community-Guests, weil wir eine Weile keine mehr hatten. Das ist zum einen der Ausmaster, aka Martin.
Hallo!
Und dann noch Jens, aka Razer, der Schattenmonarch.
Hey ho, Leute.
Ja, ich würde sagen, wir legen mal los, indem wir uns erstmal ein bisschen den neuen Subtypen widmen, die in dem Set vertreten sind. Das sind 5 an der Zahl. Das ist eine ganz schöne Menge, würde ich sagen. Das sind zum einen die Heroic Challenger, das sind so Kriegermonster mit verschiedenen Effekten. Unter anderem stellen die auch das Covermonster als XYZ. Dann noch die Chronomali, das sind so, die verkörpern so irgendwie alte Artefakte. Dann noch Prophezeiungsmonster, neuer Hexer-Subtypus, Madolche, das sind so ziemlich niedliche kleine Süßigkeitenmonster. Und zum Schluss dann noch die Gear-Gia-Monster, ein neuer Maschinen-Subtypus. Ich würde einfach mal die Heroic Challenger als erstes in die Runde werfen und würde euch mal fragen, was haltet ihr davon? Ich würde sagen, Martin, mach du mal den Anfang.
Also, ich muss sagen, also als ich am Anfang gesehen habe, ich dachte erst so, ja, da könnte vielleicht was werden, aber ich denke mal, die werden nicht so stark. Ich denke mal, der einzige von den Heroischen, der wirklich vielleicht ins Metagame kommt, ist der Excalibur, das Exceed, ja, das Covermonster. Aber ich glaube, seine Diener werden es, glaube ich, eher nicht schaffen. Dafür haben sie, glaube ich, nicht, also reichen die Effekte, glaube ich, nicht aus. Aber wer weiß, was danach kommt. Vielleicht kommt ja noch was.
Ja.
Aber ansonsten glaube ich nicht, dass die großen Einfluss haben werden.
Okay. Dennis, du machst ja bestimmt wieder auch so ein kleines Ranking noch irgendwann in Artikelform. Wird's da einer von den Challengern reinschaffen, von den Heroischen?
Wenn dann auch der Excalibur, hat insbesondere im Elementarheldendeck extrem stark sein wird. Also der wird im Prinzip die gleiche Rolle einnehmen wie der Ninja. Und eben für das nötige OTK-Potenzial sorgen, hat jetzt halt den Vorteil, dass die Helden jetzt auch mal über Monster mit 2500 und mehr sehr leicht rüberkommen und trotzdem relativ viel Schaden drauf sind. Ansonsten, der Archetype ist relativ klein und wird vermutlich auch nicht mehr so viel Support bekommen, da es ein Anime-Archetype ist und der Charakter im Anime eigentlich nur eine Nebenrolle hat und die jetzt eigentlich auch schon mehr oder weniger ausgefüllt hat. Befürchte ich, dass dies einer dieser vielen, vielen Typen bleibt, die verhältnismäßig wenig Support bekommen und dann einfach mal irgendwann verschwinden und in Vergessenheit geraten werden. So leid es mir tut.
Jens, hast du eigentlich auch irgendeine Meinung zu den Heroics?
Nicht so wirklich. Also bis auf diesen 2000er Rang 4, der, wenn er mal überleben sollte, auf dem Feld bleibt, da der ist relativ gut, muss halt auf dem Feld bleiben. Das finde ich ehrlich gesagt jetzt im derzeitigen Meta eher unwahrscheinlich. Hm. Wenn er da mal durchkommt mit seinen 4000 ATK.
Okay. Ja. Also sind wir uns alle so ziemlich einig, dass wahrscheinlich nur das Exceed-Monster von diesem Typus eine Rolle spielen wird.
Hm.
Hätte ich auch so gedacht, weil ich sag mal, die ganzen anderen Effekte sind jetzt nicht so der Knüller und sie sind ja auch ziemlich quer durchs Beet, also da ist nicht so eine Richtung erkennbar. Ein bisschen anders könnte es vielleicht bei diesen Chronomali-Monstern aussehen, die halt irgendwie alles so ein bisschen Artefakte sind. Wer zum Beispiel den vierten Teil von Indiana Jones gesehen hat, wird auf jeden Fall das Kristallskelett und den Kristallschädel damit schon ein bisschen was anfangen können. Besonders das Kristallskelett ist mir jetzt schon positiv aufgefallen. Nennt sich halt Chronomali Crystal Bone, ist ein Lichtmonster vom Typ Fels, Fels. Die sind entweder Maschine oder Fels, immer diese Artefakte. Hat 1300 Angriff, 400 Verteidigung und sagt, wenn dein Gegner ein Monster kontrolliert und du kein Monster kontrollierst, kannst du es spezial beschwören von der Hand. Und wenn du es spezial beschwörst auf diese Weise, kannst du ein Chronomali-Monster von deiner Hand oder deinem Friedhof spezial beschwören, außer ein anderes Kristallskelett. Ich würde sagen, der Effekt ist immer gut, aber ich weiß nicht, Dennis, was würdest du sagen, hat dieser Subtypus eine Chance?
Also um vielleicht nochmal ganz kurz auf den Namen einzugehen, Chronomalie, wenn ich es richtig verstanden habe, leitet sich dieser Name ab von chronologisch, also Zeit, und Anomalie, merkwürdig. Also es geht ja um irgendwelche Artefakte, die aus der Vergangenheit kommen, wie zum Beispiel die Statuen auf der Osterinsel, die man heutzutage nicht mehr so richtig erklären kann. Also daher leitet sich, glaube ich, dieser Name ab, Chronomalie.
Okay.
Und ich gehe davon aus, dass dann Deutsch auch so übersetzt wird, als eben dieses Wortspiel. Ich denke auch, dass die beiden interessantesten Monster die beiden Kristallteile sind. Ich habe mal eine Deckliste gesehen in Japan, die das gespielt haben. Die haben das vor allem auch benutzt, weil ich da einen gewissen Rock, also diesen Felsanteil habe, um zum Beispiel dann auch Dark Gaia zu holen. Was bei dem Monster mal so ein bisschen auffällt, es ist im Prinzip ein schlechterer Tourguide, also eine schlechtere TGU. Und die Frage stellt sich immer, warum sollte ich den Kristallschädel spielen, wenn ich auch gleichzeitig, wenn ich eh schon Tourguide from the Underworld spielen könnte?
Also das ist richtig.
Ich könnte einfach die Fremdenführer nehmen, hab die flexiblere Karte, die in jedes Deck passt, und muss nicht in dieses Deck diese speziellen Archetype spielen, der ansonsten eher dünn besetzt ist. Das andere Problem, was ich bei den beiden Karten sehe, ist, die eine Karte hat ja den Effekt, dass ich sie abwerfen kann, um dann die andere zu holen.
Mhm.
Das Problem ist, ich kann das nur machen, wenn ich schon bereits ein Monster auf dem Feld habe von diesem Archetype. Und das hinzukriegen ist gar nicht so einfach. Also die beste Variante, die mir persönlich da immer einfällt, wäre dann halt wieder über die Fremdenführerin das Rang 3 Exit zu holen, das den entsprechenden Namen hat. Ansonsten auf Papier klingt das toll. Ich werfe die eine Karte ab, hole mir diese Pseudo-Fremdenführerin auf die Hand, spiele die dann aus, hole das abgeworfene Monster wieder vom Friedhof und kann dann meine Exit-Beschwörung machen. Klingt auf dem Papier toll, ist eigentlich schwer in Gang zu bringen, die Engine.
Jetzt ist es ja so, dass der Subtypus in der Edition ist, der sogar die meisten Exceed-Monster abgekriegt hat. Zwei an der Zahl. Eins von drei.
Ein drittes als OCG-Uni.
Okay. Also aber mindestens schon mal zwei. Eins bis jetzt Rang 3. Auch mit zwei Level 3 Monstern rufbar und eins mit zwei Level 5 Monstern rufbar Rang 5. Prädestiniert ist natürlich für das Rang 5 diese, die du schon erwähnt hast, diese Statuen von der Osterinsel, die man halt auch relativ leicht rufen kann, indem man schon ein Chronomali-Monster kontrolliert. Ich weiß jetzt nicht, ob du es anders siehst, aber ich finde die beide ziemlich schwach auf der Brust, die Exceeds.
Das eine Exceed hat eine ganz nette Kombo, also die Nummer 33, da gibt's eine fiese Kombo zu. Ich schreibe das, glaube ich, in mein Ranking rein.
Okay.
Ich schreibe das in mein Ranking. Ich versuche jetzt mal hier die User heiß zu machen, dass sie sich die Hitliste durchlesen sollen. Die Kombo schreibe ich da rein. Es gibt eine sehr fiese Kombo, die für ein OTK reicht. Eine Zweikarten-Kombo mit dem Vieh. Also ich brauche nur eine zusätzliche Zauberkarte und kriege die Gegner tot.
Jens, hast du irgendwelches Interesse an alten, nicht zuordnenbaren Artefakten in Kartenform?
Nicht so wirklich, also diese Rang 5er scheint mir jetzt auch nicht so der Bringer zu sein.
Okay, und interessiert dich so auch nicht?
Nee, eher weniger.
Gut. Martin, wirst du dich irgendwie ein bisschen mit diesen Karten befassen oder gehen die dir auch ziemlich am allerwertesten vorbei?
Also ich hab mir die vorhin mal in Aktion angeschaut bei YouTube und ich fand die eigentlich ganz interessant. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Spezialbeschwörungspotenzial vorhanden.
Ja.
Und ich sehe das eigentlich gar nicht. Also der Dennis hat das ja ziemlich schlecht gesehen, aber ich finde das eigentlich schon ein bisschen besser. Weil man kann ja zum Beispiel mit dem Golden Jet anfangen. Der ist der Stufe 4. Ich werfe dann den Schädel ab, den Kristallschädel, und suche mir dann halt diese Chronomali Moai raus. erhöhe den Golden Jet auf Stufe 5 und kann dann halt mit der Moai, die ich ja von der Hand spezial beschwören kann, einen Rang 5 Exceed machen. Und da kann ich auch alle anderen 5er nehmen. Ich muss ja keinen Chronomali beschwören.
Richtig.
Also, das einzige Problem, was ich sehe, was halt zum Beispiel im Gegensatz zu Wind ab, dass halt die meisten Exceeds jetzt hier bei dem Deck immer für minus 1 kommen. Es sei denn, ich habe halt diesen Crystal Bone, der halt Monster vom Friedhof holt, wobei ich da auch nicht nur den Stufe 3 holen kann. Ich kann ja da auch den Stufe 5 vom Friedhof holen und kann auch noch andere Exceeds holen. Also ich bin ja nicht wie bei Zugeld nur auf Stufe 3 beschränkt. Also es hat, man kann viel anstellen, nur das Problem ist, dass dann halt wahrscheinlich nach der ersten Spezialbeschwörungswelle halt wahrscheinlich die Luft raus ist.
Was ich auf jeden Fall auch dazu sagen würde, was Dennis auch schon so in der Richtung geäußert hatte, es ist zum einen irgendwie nichts Neues, es kommt eben alles schon ein bisschen bekannt vor, was die Karten so können, und es wirkt auf den ersten Blick halt und wahrscheinlich auch nachträglich schwächer als ähnliche Funktionsweisen, die es halt schon gibt. Du hattest gerade Windup schon genannt, Dennis hatte Tourguide genannt. Es ist alles ein bisschen umständlicher und erzielt im Prinzip weniger Wirkung.
Also es ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Statue von der Osterinsel nehme, die Moai. Das ist ein Level 5 Monster, das kann ich speziell beschwören. Hat 1800 Angriffspunkte. So, jetzt vergleiche ich das mit einem Cyberdrachen.
Richtig.
Der hat 2100 Angriffspunkte. Kann ich in jedes Deck splashen, brauche ich nicht dieses spezielle Chronomalie-Monster für. Es gibt für mich keinen Grund, warum sollte ich das schlechtere Monster spielen, im schlechteren Archetype, wenn ich ein allgemeines Monster, das ich überall splashen kann, woanders spielen kann.
Ja.
Das ist das Problem, was ich mit diesem Themendeck habe.
Das ist vielleicht das Problem der ganzen Edition. Es wirkt für mich so, als hat Konami mit dieser Edition bewusst mal wieder eine kleine Pause eingelegt, was das Hochpowern angeht.
Weil das ja nach helliger Meinung notwendig war.
Ja, aber ich frage mich, wird sich denn das Set dann überhaupt verkaufen?
Das hängt, denke ich, so ein bisschen davon ab, wie die nächste Bandlist aussieht. Also wenn die jetzt mit der nächsten Bandlist alles einmal runterstufen in der Spielstärke, dann kann es durchaus passieren, dass plötzlich diese Decks spielbar sind.
Okay. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal noch ein Stück weiter und gucken uns das nächste an. Das sind nämlich diese Prophezeiungsmonster. Also ich denke zumindest mal, dass sie dann auf Deutsch auch so heißen würden, weil Prophecy ist ja im Englischen wirklich der Begriff, der in jedem Namen vorkommt. Das sind halt alles Hexer, verschiedener, mit verschiedenen Eigenschaften. Und die interagieren im Prinzip miteinander über bestimmte Zauberkarten, die sich da Books of Magic nennen. Und die meistens Effekte haben, indem man sie entweder von der Hand vorzeigt oder aus dem Friedhof entfernt oder zurück ins Deck tut und sowas alles. Wo ich mir die vorhin so ein bisschen angeguckt habe, fand ich die, gelinde gesagt, sehr umständlich. Positiv aufgefallen ist mir eigentlich nur der Temperance of Prophecy, aber eigentlich auch nur dann, wenn der Dark Magician of Chaos wieder erlaubt werden würde, weil man den über diesen kleinen Hexer ziemlich leicht aufrufen könnte. Martin, du hast dich, glaube ich, also du hast sie dir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen angeschaut, ne?
Also auf jeden Fall, weil Hexer war so das erste Themendeck, was ich mir gebaut hatte, als ich so richtig angefangen habe, oder versucht habe, richtig anzufangen mit dem Spiel zu spielen. Das war so vor 3 Jahren ungefähr. Mhm. Und ich finde das Themendeck an sich eigentlich ganz interessant. Also es hat sehr viel Search Power, man kann sich alles zusammensuchen und es hat auch ein paar starke Effekte. Es kommen große Beatsticks kommen spezial aus dem Deck oder von der Hand. Also ich denke mal, das hat in Zukunft auch noch Potenzial. Ich habe ja auch schon mal so ein bisschen weiter geschaut nach Abyss Rising. Da kommt ja auch noch eine Feldzauberkarte, die auch ziemlich broken wird, denke ich mal. Und ich glaube, spätestens dann wird das schon ernst zu nehmen sein, das Deck. Vor allem das, es hat ja auch eine Reborn-Karte. Es hat eigentlich alles, was man so braucht, irgendwie.
Also meinst du, nach den ganzen vielen Anläufen, die sie schon gemacht haben, um mal wirklich ein Hexer-Deck zu integrieren in das Metagame, können sie es diesmal klappen?
Ich hoffe es zumindest. Mhm. Also ich finde auf jeden Fall diesen Temperance of Prophecy finde ich sehr gut. Also er kann ja im Endeffekt, auch wenn Dark Magician of Chaos nicht kommt, kann er trotzdem immerhin noch, kann er diese High Priestess holen. Richtig. Immerhin 2,7 ATK, guter Effekt. Und ja, er kann auch den Prophecy Destroyer, den die meisten sagen, der ist der Scheiße, den braucht man nicht, den kann er auch holen. Das ist immerhin ein 2,5er Beatstick, der speziell aus dem Deck kommt. Und im Endeffekt ist ja das ungefähr so, was auch Tourguide kann. 2,5er Beatstick aus dem Deck. Also, ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. Also, die haben Potenzial auf jeden Fall.
Also, ich habe jetzt gerade mal unsere beliebte ETCG-Kartensuchmaschine angeschmissen, um mal zu schauen, was es da überhaupt so an Zielen gibt. Also, was jetzt so spontan rausfällt, also es gibt ein paar interessante Ziele. Also, das geht zum Beispiel los, es gibt die Blumenzauberin. Die wird jetzt den meisten wahrscheinlich gar nichts sagen, hat 2900 ATK und kann ein Monster aus dem gegnerischen Friedhof spezial beschwören. Allerdings muss man dazu sagen, aufgrund des Effektes des Temperance heißt das kein Level 5 oder höher Monster. Was erstmal nicht schlecht ist, vor allem wenn man dann vielleicht Level 3 Monster...
Diese Blumenzauberin, braucht die denn wirklich Licht oder Finsternis?
Laut ETCG-Kartensuche, ja.
Okay.
Gehe ich jetzt also erstmal von aus, dass das stimmt.
Gut. Ich habe sie gerade nicht vor mir, deswegen brauche ich gerade nochmal
Dann habe ich DDM-Meister aus einer anderen Dimension, kann einen aus dem eine verbannte Karte zurückholen. Dann habe ich Dake, den finsteren Monarch, der zwei Karten aus dem Friedhof wegmischen kann. Dann habe ich Endymion, den Meistermagier, der eine Zauberkarte abwerfen kann, um eine Karte auf dem Spielfeld zu zerstören. Dann habe ich einen kybernetischen Magier, der praktisch jedes Monster im Kampf besiegen kann, weil er es auf 2000 legt.
Ja, aber den kannst du jetzt, glaube ich, mal aus dem Raster so rauslassen.
Hammer, aber ja. Was gibt's noch? Orakel der Sonne. Schicksalsname Finsternis. Und dann habe ich halt noch die beiden Grabwächtermonster, die High Levels. Also wobei vor allem der Hellseher von den Grabwächtern vielleicht das interessanteste Monster ist, das Level 8, das Bossmonster. Ja. Also, es gibt schon Optionen, auch ohne Dark Magician of Chaos, und ich denke, das ist so eine Karte, wenn dann irgendwann mal ein guter Hexer mit einem entsprechenden Level rauskommt, dann wird die Karte irgendwann mal burken. Die Frage ist halt, wann kommt dieses Monster, das die Karte burken macht? Also, wenn in 5 Editionen ein Hexer rauskommt, der sagt, wenn ich spezial beschwöre, zieh 2 Karten oder so,
ja, klar.
Dann ist die Karte krank. Also es ist halt immer so die Frage, was da irgendwann mal kommt. Also das ist so eine Karte, die sollte man immer mal so im Hinterkopf behalten.
Aber bei dem Deck jetzt an sich? Rechnest du dem irgendwelche Chancen zu?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Konami das Deck gerne so ein bisschen hypen würde. Also man hat ja jetzt den Destroyer, den versucht man ja schon zu hypen. Den hat man sogar eine eigene Tinbox jetzt verpasst. Ich denke, da kommt jetzt mit der nächsten Edition Abyss Rising, kommen ja auch nochmal ein bisschen Support. Da werden sicherlich auch nochmal 1-2 TCG Uni dabei sein. Also man hat so das Gefühl, es gibt verschiedene Themendecks, aber das Themendeck, das Konami besonders rausstellt, ist dieses Deck, das Prophecy Deck. Und wenn sie irgendetwas auf spielbar Level pushen in 1-2 Editionen, also zum Beispiel Grind Up war ja auch nicht nach der ersten Edition sofort Burken. Ich denke, wenn es irgendein Deck ist, dass das noch richtig gepusht wird, dann das.
Ja, es ist ja auch von der Masse her das Deck, was die meisten Karten hat. Das hat zwar im Prinzip wie die meisten anderen auch nur 6 Monster und einen XYZ, aber eben dadurch, dass die ganzen Zauberbücher noch drin sind, kommt es von der Masse her halt deutlich auf die meisten Karten in der Edition.
Da ist auch noch ein bisschen Platz in dem Deck. Also das basiert ja wie schon die Arcana Force Karten auf dem Tarot Deck, also auf dem Vorhersagen-Deck, was vielleicht einige vom Jahrmarkt kennen oder so. Da ist auch noch ein bisschen Platz. Das sind 22 Karten, die in so ein Tarot-Deck gehören, glaube ich. Korrigiert mich bitte in den Comments. Danke.
Habe ich keine Ahnung.
Und da ist also auf jeden Fall noch Platz. Und ich denke, also wenn ein Deck davon sich durchsetzen kann, dann wahrscheinlich das.
Okay. Jens, willst du mal mit Hexon spielen?
Ja klar, Abwechslung ist immer gut.
Das heißt, auf die hast du es auch so ein bisschen abgesehen.
Ja, also ich habe es mal Bild durchgelesen, erst mit diesen Spellbook-Büchern. Bin ehrlich gesagt gleich in Meinung wie Martin.
Ah. Du ziehst gern Karten und suchst gern Karten aus dem Deck, ne?
Ja klar, wieso nicht?
Wer macht das nicht gern, ne? Gut.
Um da vielleicht nochmal abschließend was zu dem Deck zu sagen. Also was ich an dem Themendeck unglaublich interessant finde, ist die Machart. Also ich habe ja, im Prinzip sind das zwei Themendecks, die so ein Stück weit ineinander greifen. Ich habe einmal diese ganzen Spellbooks, die untereinander eine gewisse Synergie haben und im Prinzip in jedes Hexerdeck passen. Also ich zum Beispiel schiele, ich werde schon versuchen, mir diese ganzen Spellbooks anzutauschen, weil ich die gerne in mein Grabwächterdeck integrieren möchte.
Okay.
Die funktionieren schon. Also das ist in sich eine funktionierende Einheit, die in praktisch jedes Hexerdeck integriert werden kann. Also zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass jemand auf die Idee kommt, das in Fortune Lady zu spielen. Weil wenn da eine Fortune Lady spezial beschworen wird oder so, dann die Effekte kommen. Dann kann ich auch auf Friedhof spezial beschworen mit dem einen Spellbook.
Aber das spricht jetzt schon wieder ein bisschen der Casual aus dir.
Ja, ja, das spricht der Casual aus mir, klar. Aber ich finde die Machart erstmal interessant. Ich habe, ja, ein Themendeck. Der eine Teil dieses Themendecks, nämlich der ganze Zauberkarten-Support, der unterstützt alle Hexer. Und dann, ja, habe ich nochmal die Monster, die in sich auch nochmal ein eigenes Themendeck sind und auf diese Zauberkarten zurückgreifen. Das ist interessant. Das ist, also seit so den Quarky Myro ist es das erste Mal, dass ein Themendeck auch einzelne Decks explizit unterstützt. Und das, ja, finde ich von der Machart her erstmal unheimlich interessant und spannend.
Ja. Martin wollte noch was sagen.
Genau, wo Dennis gerade Fortune Ladies erwähnt hat, da ist ja diese Reborn-Karte, ist ja für Fortune Ladies eigentlich wie gemacht. Weil man muss ja einen Spellcaster entfernen aus dem Friedhof und das Monster, was man dann holt, bekommt ja die Stufe drauf von dem entfernten Monster.
Oh, okay.
Und Level sind ja für Fortune Ladies eigentlich nie schlecht.
Ja.
Also, und auch zum Beispiel mit Effektweiler ist auch sehr gut, weil man hat auch mal vielleicht mal einen Rang, also einen Level 5 Empfänger oder Level 4 Empfänger. Also ich denke mal, da kann man schon was mit anstellen.
Ja, stimmt. Das klingt interessant. Du meinst jetzt die Necromonicon, ne?
Genau.
Book of Magic. Ja, stimmt, das klingt wirklich interessant.
Beziehungsweise bei uns wird die dann wahrscheinlich auf Life heißen, glaube ich.
Oder? Ja, gut möglich.
Genau, Spellbook of Life heißt die dann bei uns.
Gut.
Beziehungsweise Magiebuch des Lebens.
Okay. Haben wir zu denen jetzt ziemlich viel gesagt. Gehen wir mal weiter zu den Madolche. Die finde ich besonders cool, weil sie einfach total niedlich aussehen und auch richtig schöne Anime-Artworks haben. So kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, ob die jetzt irgendwie stark werden würden. Ich fand sie auch wieder relativ umständlich von den Effekten her und jetzt nicht so overpowered wie eben viele Typen oder Decks, die in der letzten Zeit erschienen sind. Haben auch wieder nur 6 Monster, haben nicht mal ein eigenes XYZ.
Kommt in Abyss Rising, kommt's?
Ja, in Abyss Rising dann. Ich glaube, das hatte ich mir sogar schon mal durchgelesen. Das ist das, wo man 2 gegnerische Karten zurück ins Deck mischen kann, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Das ist ziemlich stark. Aber zur Zeit jetzt, das, was jetzt erstmal kommt, ist wahrscheinlich noch nicht zu gebrauchen, ne? Für sich allein.
Für sich alleine noch nicht, nein. Also bis auf ein einziges Monster, das ist, jetzt muss ich eben selber schauen, ich glaube, das ist die Madeleine, die Mojolaine. Das ist so ein, das ist im Prinzip so ein verkappter Gadget, so eine Mischung aus Green Gadget und Elementalheld Stratos. Also die, wenn diese Karte normal beschworen wird, kann sie ein beliebiges Madolche Monster aus dem Deck raussuchen, also auch sich selbst. Das ist halt, dass es wie Stratos ist, hat halt aber auch nur 1400 ATK wie ein Gadget. Das Tolle an der ganzen Sache ist, die Madolche Monster haben alle den Effekt, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden würden, gehen sie zurück ins Deck.
Richtig.
So, das heißt, ich beschwöre das Monster, es wird zerstört, geht zurück ins Deck, hab mir aber dasselbe Monster schon wieder auf der Hand gesucht.
Halt beschwöre das mal, hol das mal einzuwerfen. Deck. Übrigens, der einzige Subtypus, der wirklich mal einen gemeinsamen Effekt hat in dieser ganzen Edition.
Richtig.
Hat natürlich auch die Bewandtnis, dass viele von den Karten Synergien damit haben, dass du einen monsterleeren Friedhof hast.
Ja. Aber das finde ich, also erstmal so auf dem Papier, ein Gadget, und ein unendlicher Gadget, der sich immer wieder selber holt, ist erstmal nichts Schlechtes. Also Stratos ist immer noch auf 1, weil er sich selber holen kann.
Ja.
Gadgets waren auch mal auf der Bandlist. Ist mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark, weil das einfach das Spiel schneller geworden ist. Aber a priori ist es erstmal ein starker Effekt.
Es ist eine interessante Karte und ich kann mir auch vorstellen, dass sich wirklich an dem Deck ein paar mehr Leute probieren werden wollen, weil es vom Style her einfach mal extrem geil ist. Also die Karten sehen wirklich super toll aus und es gibt, ich weiß, dass es viele auch in der Community gibt, die auf, sag ich mal, diese niedlichen Karten stehen mit den schönen Artworks.
Ein Mädchendeck.
Ja. Jens, ist das was für dich?
Nee.
Nein?
Eher zu schwach. Also wenn ich mir jetzt mal die einigen die Angriffskraft sehe, ist nicht so proppe.
Ja, aber ich sag mal, hohe Angriffskraft wird er noch nie entscheiden. Es kommt immer nur drauf an, ob zu was du diese schwachen Viechter dann kombinieren kannst. Und außerdem, ich sehe hier so 1,7, 1,4, 1,5, also das ist ja alles noch im Rahmen. Oder?
Ja, es gibt auch welche mit 0, 500, 1000.
Ja.
Ja, Insektoren sind auch schlecht, weil die so wenig ATK haben.
Ja, also das kann ja kein Kriterium sein. Insektoren, meinte Martin gerade. Die haben ja auch keine ATK. Ja. Oder fast keine.
Also man muss vielleicht auch dazu sehen, spätestens wenn die Feldzauberkarte liegt, die für das Deck richtig verhältnismäßig wichtig ist, dann haben die Viecher auch alle 500 ATK mehr, ne? Und dann habe ich eben kein 1400er Gadget, der sich jede Runde selber sucht, sondern ein 1900er Gadget, der sich jede Runde selber sucht. Und dann sind wir plötzlich wieder auf Stratos-Niveau, ne?
Genau. Man müsste vielleicht auch mal noch vielleicht erwähnt haben, dass die zwar alle auch verschiedene Typen haben, aber von der Eigenschaft her auch alle Erde sind. Insgesamt ist die ganze Edition ziemlich erdelastig.
Die nächste Edition wird sehr wasserlastig und die übernächste wahrscheinlich sehr feuerlastig.
Das stimmt. Ich finde es immer so gar nicht so schlecht, weil dann zumindest für die Sealed-Play-Turniere, auch wenn die eigentlich keine Rolle spielen, da ein bisschen mehr Synergie zumindest vorhanden ist. Okay, rücken wir mal weiter noch zur letzten Monsterfamilie. Sie beinhaltet auch nur drei Monster, deswegen ist das ziemlich wurscht. Das sind die Giergia-Monster. Im Prinzip wieder mal so drei Sachen. Ne, Quatsch, vier sind es, sehe ich gerade. Vierer, habe ich mich verzählt.
Und noch ein Exit.
Und ein Exit, genau.
Und ein Exit, der zwar mit den beiden, also mit den Viechern auch kombinierbar ist, aber ich glaube, den spielt man eher mit Gadget, oder?
Wobei er auch einen Effekt hat, der explizit auf die Giergia geht. Also wenn der Giergiant X oder Cross, wie er auch genannt wird, wenn er zerstört wird, darf ich einen Level 3 Giergia Spezialbeschwörung auf der Hand nehmen, ich muss es nachgucken.
Aber ich hatte mir mal so die Decks, also der wird ja schon gespielt, der Exit. Aber bei den japanischen Decks so direkt gesehen, dass sie da auch Giergia für gespielt haben, um den zweiten Effekt von ihm zu nutzen, ist mir eher nicht so aufgefallen.
Manchmal spielt man den Giergiano, also der ist nicht in dem Set drin, sondern der ist schon ein paar Booster-Editionen davor rausgekommen. Den spielt man manchmal als Level 3er, einfach um ein Ziel zu haben, das ich wiederbeleben kann, das macht man manchmal.
Okay.
Also der Giergiano, falls sich da jemand noch dran erinnert, den kann man opfern und ein Maschinenmonster der Stufe 4 spezial beschwören, auch vom Friedhof. Wobei das den Effekt negiert bekommt. Und den spielt man manchmal einfach, um ein Ziel zu haben. Hm. Für den und eben den Kartenvorteil auszunutzen. Da man das Deck dann meistens auch zusammen mit den Maschinenwesen spielt, kann ich das Viech mit der Festung relativ leicht in den Friedhof bringen. Und hab dann eigentlich sehr schnell eine sehr stabile Engine.
Damit die Leute mal ein bisschen besser verstehen, worüber wir hier reden, nenne ich mal den das Exceed von den Giergia-Monstern. Das wurde im Vorfeld ja auch schon ziemlich gehypt, hatte zum Beispiel auf Yu-Gi-Oh! Wikia mal ein Feature für einen ganzen Monat. Es ist der Giergiant X, ein Rang 4 Exceed vom Typ Erde mit 2300 ATK und 1500 Verteidigung. Und kann aufgerufen werden, indem man zwei Level 4 Maschinentyp-Monster überlappt. Steht drauf, einmal pro Runde kann man ein Material abhängen und ein Level 4 oder niedriger Maschinenmonster vom Deck auf oder dem Friedhof auf die Hand nehmen. Und wenn er das Feld verlassen sollte, kann man eben das gerade schon benannte Level 3 oder niedriger Giergia-Monster vom Friedhof spezial beschwören. Ist halt an sich ein super Effekt, weil er macht im Prinzip fast nie Minus. In dem Moment, wo man ihn aufgerufen hat, macht er eigentlich immer mindestens schon Ausgleich.
Ist Bombe immer auf Tronic?
Ja.
Oder eben in in allen Maschinendecks im Prinzip. Also sei es jetzt Morph Tronic, sei es Gadget, sei es Maschinenwesen, sei es Karakuri.
Ja.
Und was es da alle gibt. So, Maschinen werden ihn auf jeden Fall spielen wollen und müssen und können und ist.
Ich glaube,
das ist eine super Karte.
Die spielen den ja auch schon.
Jens wollte was sagen.
Was? Ja, die spielen den ja auch schon. Also ich habe jetzt schon oft gesehen, wo die diesen. Das Kartenbild habe ich jetzt gerade nicht vor mir. Wo die den auf jeden Fall spielen. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Okay. Also eine von den Karten, die du, auf die du es auf jeden Fall abgesehen haben wirst.
Also, auf jeden Fall.
Ja. Jens, wissen wir schon, welche Seltenheit er haben wird? Wahrscheinlich eine recht hohe, kann ich mir vorstellen, Ultra Rare oder so.
Also ich sehe jetzt SR bei den Japanern.
Also wird er bei uns Ultra Rare.
Nee, ich meine, der war mal entweder Secret oder Rare. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der niedriger als Ultra Rare wird.
Also er hat auf jeden Fall eine silberne Schrift.
Ah.
Also wird er entweder Secret oder Rare.
Okay. Da bin ich ja mal gespannt.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Okay. Gut, da sind wir soweit durch.
Darf ich noch was sagen zu den...
Natürlich, ach so, Entschuldigung, natürlich.
Bei dem Madolche durfte ich schon nichts sagen, deswegen will ich jetzt wenigstens was dazu sagen. Also ja. Ein Kumpel von mir hat sich schon mal so ein Deck gebaut von den Gear-Gears, also mit Maschinenwesen zusammen. Und aha. Also es ist, man kann sehr gut swarmen. Vor allem das Arsenal, wenn man das First Turn settet, das hat ja 1-9 Def. Da kommt der Gegner in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht drüber. Also wenn man, also man kommt nicht drüber über das Teil und man weiß halt, im nächsten Zug macht er erstmal plus 1 mit, weil er sich damit was raussucht. Oder für so, wenn das ja aufgedeckt wird, kann man sich was suchen. Man kann es ja jede Runde wieder zudecken. Das heißt, jeden Zug, wo du das nicht wegkriegst, kann er sich wieder was suchen. Und dadurch, dass ja der das X-Seed ja auch noch sucht, kann man sich ja wunderbar den diesen Accurator, den Beschleuniger suchen, der Special kommen kann, wenn man einen Gear-Gear auf dem Feld hat. Also man kann da sehr schnell 3 Gear-Gigant X hinlegen aufs Feld und vielleicht noch eine Maschinenwesen-Festung. Oder man sucht sich einfach mit dem Gear-Gigant einen Antriebsrahmen, was wahrscheinlich auch nicht so schlecht ist. Also, wenn man kann ja theoretisch auch, denn so du hast im Erstzug das Arsenal, suchst ja den Beschleuniger, Beschwerbeschwörung, machst dir einen Gigant, suchst dir einen Antriebsrahmen, beschwörst den Antriebsrahmen, suchst dir noch eine Festung, kannst die Festung noch spezial beschwören, dann hat man schon ordentlich Angriffspunkte auf dem Feld. Und da die auch alle Maschinen sind, dann auch noch mit Limiter Removal, also es könnte schon ein bisschen gut, also könnte schon gut werden, finde ich. Also könnte vielleicht so das neue Maschine-Deck werden, sag ich mal.
Also okay. um mal gleich einen Artikel zu spoilern, der wahrscheinlich nur diese Woche online gehen wird. Oder auch schon online gegangen ist, je nachdem, wann der Podcast online geht. Also es geht noch krasser. Also damit, ich spiele selber auch schon, ich mit Karakuris, da geht noch mehr. Also ich schaffe es, 9900 ATK und 4 Karten ziehen hinzukriegen. Also ich schaffe einen Kartenvorteil von plus 4 und ein OTK.
Okay.
Also da geht einiges.
Definitiv eine der interessantesten Karten des Sets.
Ja, dafür brauche ich den Gigaion gar nicht.
Also ach so.
Das Exit benutze ich dafür nicht.
Okay.
Ich benutze nur Gigia Armor und Gigia Accelerator. Die reichen.
Okay.
Also das
interessant.
Ist, ich denke, die Gigia sind von denen, die jetzt drin sind, jetzt das stärkste Deck. Ich habe aber so eine Ahnung, dass die in Zukunft keinen Support mehr bekommen werden. Also das wird so ein One-Shot-Deck, das. Aber es ist stark, es ist definitiv gut.
Mhm. Da bin ich wirklich mal gespannt.
Nimon hat es gerade richtig gesagt, dass natürlich die Armor, die raussucht. Ich verwechsel lieber mit dem Arsenal. Tut mir leid.
Ah, okay.
Also der Arsenal, der kriegt ja nur ein bisschen ATK dazu für jedes Gear.
Und kann aus dem Deck spezial beschwören. Also der Arsenal ist vor allem wichtig, um den Armor zu suchen. Also ich normal beschwöre im ersten Zug im Idealfall Arsenal, opfer die, spezial beschwöre Armor, flip Armor zu. Mit dem eigenen Effekt. Das funktioniert ja wie Stealthbird zum Beispiel. Mhm. Und hab dann mein Setup. Und wenn der Gegner in der nächsten Runde das Viech nicht wegkriegt, ist er praktisch tot.
Okay. Gut. Da wir schon wieder ziemlich fortgeschritten in der Zeit sind, würde ich sagen, wir gehen mal ganz schnell einen Schritt auf noch ein paar interessante Einzelkarten zu. Ich würde auch einfach gleich mal den Anfang machen und sagen, welche Einzelkarten mir in der Edition besonders gut gefallen haben. Das ist zum einen dieser Blockgolem. So ein lustiges 3-Sterne-Erde-Monster vom Typ Fels. Und den kann man eben opfern, um 2 Stufe 4 oder niedriger Felsmonster aus dem Friedhof spezial zu beschwören. Und das eignet sich natürlich dann wunderbar für Exit-Beschwörung. Man muss natürlich noch dazu sagen, dass denen ihre Effekte nicht aktiviert werden können. Das wäre sonst auch ein bisschen zu gut.
Aber nur in dem Spielzug.
Genau.
Richtig, das nur in dem Spielzug.
Das, ja. das ist das feine Detail, das man nicht übersehen darf, in dem Spielzug. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Quarkimero-Monster hole, die praktisch alles negieren können, was der Gegner so hat, aber die will ich eh erst im nächsten Spielzug ansetzen, nämlich im gegnerischen. Also, super.
Ja, auf jeden Fall eine interessante Karte, vor allem, man wundert sich, bisher, man hatte in letzter Zeit eigentlich immer den Drawback, dass dann irgendwie diese Monster am Ende des Zuges oder so zerstört werden und bei dem hier bleiben sie einfach liegen. Also das ist schon eine sehr interessante Karte. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Typ Fels jetzt nicht so toll besetzt ist wie manch andere Monstertypen, aber es ist auf jeden Fall eine Karte mit Potenzial. Also vielleicht auch eine, die irgendwann erstmal noch, vielleicht nach einem Jahr oder so noch richtig interessant wird. Das zweite, was ich noch ganz toll fand, ist dieser Silver Sentinel. Das ist ein Monster, das kann man setten in die Zauberfallenkartenzone. Und wenn es zerstört werden würde, wird es am Ende des Zuges spezial beschworen und dann kann man eine Karte vom Gegner zerstören. Also im Prinzip so ein ganz, ganz netter Trick. Gerade in Zeiten von drei MSTs finde ich die Karte relativ interessant.
Ja, vor allen Dingen ist auch Krieger. Das heißt, wunderbar für Blade Armor Ninja, für Excalibur. Also, ein Special, hinten schön die Karte wegschießen vom Gegner oder das Monster und dann schön für viele Schadenspunkte angreifen.
Ja. Also, natürlich, sie ist situationsabhängig, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber streiten, aber ne, man weiß es nicht. Vielleicht wird die mal irgendwann noch als Trick gespielt. Also, ich finde sie zumindest ganz witzig.
Mal schauen, wer die Eier hat dafür.
Genau, es muss immer erstmal, also für die Karte braucht man wirklich Mut, dass die mal jemand testet. Ansonsten auch, die Karte ist jetzt total wurscht vom Effekt her, aber ich habe sie mir einfach mal mit rausgesucht, weil ich sie total toll finde vom Flavor her. Das ist die Karte, die nennt sich Doggy, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und da sieht man zum Beispiel auf dem Plakat so einen kleinen Hund sitzen und das ist natürlich, das habe ich sofort erkannt, das ist der außergewöhnliche Hund Maron aus Dark Crisis. Ich finde solche Verweise immer total toll, deswegen habe ich mir die Karte rausgesucht. Eine Zauberkarte ist das. Ich weiß nicht, hattet ihr euch die schon mal angeguckt? War es noch jemandem aufgefallen?
Ja, ja.
Ja. Ja, Dennis, willst du gleich weitermachen? Oder willst du
noch einen netten Karten sagen? Ich darf ja jetzt nicht zu viel spoilern, ne?
Wegen deinem Ranking, ja,
ich weiß. Ich nehme eine raus, die im Ranking auf jeden Fall auch drauf ist. Wer so meine Ranking-Artikel mal verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, es sind halt immer auch so ein paar Karten drin für Fun-Decks. Und ein Fun-Deck, das ist in diesen Ranking-Artikeln eigentlich immer wieder mal irgendwie aufgetaucht ist, das war irgendwie sowas mit The League of the Uniform Nomenclature. Also, wo man ein normales Monster hat und dann kann man die Falle aktivieren und kann zwei weitere von diesem Typ, von diesen Monstern aus Feld beschwören. Und dieses Deck, was dann auch mit Free White und was ist da alles in letzter Zeit so alle gekommen ist, was man spielen kann, das kriegt jetzt noch eine neue Supportkarte, die heißt Free Card, ist eine Fallenkarte. Und wenn man drei Monster mit demselben Namen kontrolliert, mit Ausnahme von Tokens natürlich, dann kann man drei Karten des Gegners zerstören. Und für dieses Fun-Deck, das ich unglaublich gerne immer mal wieder spiele, ist die Karte super und die gehört definitiv in meinen Tauschordner.
Okay. Gesehen hatte ich sie auch schon. Die sieht ziemlich ähnlich zu diesem... Die sieht auf jeden Fall sehr ähnlich zu anderen Motiven, die in den letzten Editionen immer schon mit drin waren.
Das Artwork ist ganz nett. Man sieht da nämlich Cyber Dragon, dann Cyber Dragon 2 und Proto Cyber Dragon, also drei verschiedene Monster, die aber alle den gleichen Namen haben, ihren Effekt, und so kann die Karte dann halt aktiviert werden und man sieht
das ist ganz interessant. Das ist ganz interessant, Gegner, dass sie einen Spielhinweis schon auf dem Kartenmotiv geben. Das haben sie noch nicht so oft gemacht.
Und beim Gegner sieht man einen Summoner Monk, zwei X-Saber Abellum und eine Rescue Cat.
Ah, okay.
Das ist einfach nett. Und der dann als ganz großes Highlight spielt dann der Spieler mit den Cyberdrachen spielt auch noch Powerbond, um halt den Gegner dann völlig rot zu hauen.
Also, okay, das ist
super, ist super cool. Artwork.
Ja, das ist wirklich cool. Martin, was sind deine Karten?
Also, ganz witzig fand ich auf jeden Fall den Illusory Snatcher. Weil, wenn du eine Tributbeschwörung durchführst, kannst du ihn von der Hand spezial beschwören und er bekommt die gleiche Stufe und das gleiche Attribut, wie das Monster, was du Tribut beschworen hast. Ist also eigentlich perfekt für Rang 5, Rang 6 oder noch darüber Exit-Beschwörung. Ich denke mal auch Monarch ist ganz lustig wahrscheinlich. Hm. Einfach mal so Monarch und dann den noch hinterher. Ja. Hat man schon mal zwei Level 6 Monster, beide, der hat glaube ich auch irgendwie 2-7 Angriff oder so. Oder
weil Monarch muss man natürlich dagegen halten, dass da drin ja sehr gern der Einbildungsunterwäldler gespielt wird, mit dem er jetzt nicht so toll harmoniert.
Ja.
Was man zu der Karte dazu sagen muss, die ist auf, man sieht so vom Design her, ja, kriegt dasselbe Level wie das Monster, super für Exit-Beschwörung. Ist für mich gar nicht der Hauptaspekt der Karte, sondern das, was die Karte im Monarchen so stark macht, ist, das Problem vom Monarchendeck ist, es braucht mindestens 4 bis 5 Züge, um den Gegner tot zu kriegen, weil ich immer nur für 2400 Angriffspunkte angreifen kann. Diese Karte sagt jetzt, ich hau da nochmal 2700 Angriffspunkte zu, das heißt, plötzlich ist der Gegner in 2 Zügen tot. Und das macht das Monarchendeck viel, viel schneller und viel, viel explosiver und viel, viel gefährlicher.
Ja, aber würdest du wirklich sagen, dass der dann sich durchsetzen kann gegen Alternativen wie eben zum Beispiel zurzeit Chaos Hexer und Black Luster Soldier, die ja auch wunderbar ins Monarchendeck integrierbar sind?
Ja, zusätzlich schon, doch. Okay. Doch schon, also schon allein vom Attribut her ist, glaube ich, auch Finsternis, ne?
Finsternis, ja. Wobei ich mich jetzt auch noch frage, ob er seinen Timing verpasst überhaupt bei den Monarchen. Ob er dann überhaupt kommen kann. Oder dann gesagt wird, nein, das letzte war nicht die Tributbeschwörung, sondern der Effekt, von daher geht's nicht. Dann müsste man vielleicht jemanden mit Regelkenntnis nochmal fragen.
Das wäre ja unser Tobias.
Ja, er müsste dann eigentlich sein Timing verpassen bei Monarchen, stimmt.
Okay, dann können wir alles, was ich gerade erzählt habe, vergessen.
Alles klar. Martin, hast du noch eine zweite Karte?
Ich glaube, die Karte, die bei Nimrods Ranking auf Platz 100 kommt, ist wahrscheinlich Cold Snap.
Ja.
Also, ich weiß nicht, was. Die Karte kann, dass du in diesem Zug keine Zauber- und Fallenkarten mehr aktivieren kannst oder nutzen. Also, Cold Wave nur für dich.
Ja, ja.
Ja, Cold Wave also, nur ein schlechter, ja.
Finde ich vom Artwork her super.
Ja, das Artwork ist lustig, oder das Artwork ist gut, aber...
So, es sind doch immer wieder nur ein eingefrosteter Dino.
Ja. Aber allein, dass die Serie fortgesetzt wird, finde ich einfach super. Ja. Also ich finde es schön, dass man so Serien fortsetzt. Auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen trollig ist, aber dass man die Serie einfach mal fortsetzt, finde ich immer gut.
Okay.
Und als letztes hätte ich hier noch Sudden Reversal. Könnte vielleicht in einem extra Side-Deck vielleicht interessant werden.
Erklärst du nochmal kurz, was
ich gerade kann? Wenn der Gegner... ein Monster hat, das nicht die gleiche Stufe hat wie seine eigentliche Stufe. Kannst du die Karte aktivieren und dann werden alle deine Monster verdeckt oder halt alle Monster verdeckt. Also zum Beispiel bei Wind Up mit dem Shark erstmal so schön alles zudecken wieder, dann kann er aufhören. Ist glaube ich nicht schlecht.
Ja, das klingt auf jeden Fall, als wenn es ein gewisses Potenzial birgt.
Auf jeden Fall wäre das wahrscheinlich, wenn man so irgendwie so bei einer YCS im Finale sieht, Wind Up und der Gegner spielt dann halt einfach die Karte, das wäre glaube ich der Bruder des Jahres wahrscheinlich.
Ja.
Auch schön, auf dem Artwork ist wieder unser beliebter Kaiser. Also der ohne Kleider.
Ja. Jens?
Ja.
Welche Karten hast du dir denn rausgesucht?
Also ich habe mir jetzt eine hier oben ausgesucht, Nummer 6, Chronomolly Atlanto. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen im Drachendeck, weil er halt 2 Level 6er braucht. Und wenn du jetzt als Utopia im Grave warst, rüstest du halt den Utopia mit dem aus. Und dann kannst du dann noch eins detachen und die Ausrüstungszauberkarte dann in den Friedhof legen und Lebenspunkte vom Gegner einfach mal halbieren. Darfst du dann halt keine Battleface durchführen.
Okay.
Finde ich nicht schlecht. Also werde ich mir auf jeden Fall auf das Nick ranholen.
Okay.
Ja, ansonsten...
Gibt's noch eine?
Also keine relevanten, die mich jetzt interessieren würden. Vielleicht noch dieser... was ich vorher dachte, dass neuer Support für die Heroes rauskommt, wo es dann letztlich dann bei Miracle Kontakt ja, Elementar hält Neos Monster. Da werden zurzeit jetzt überhaupt nicht viele gespielt, bis auf
Another Neos.
Wobei nee. Man Another Neos dafür gar nicht nehmen kann, weil Another Neos im Friedhof nicht Neos ist.
Richtig.
Ja, mir fiel jetzt nur gar kein anderer ein,
der
gespielt
hat. Nee, Dings hier, der Maulwurf. Ich komme nicht auf den Namen.
Grendel.
Ach so.
Ja.
Also Miracle Contact kommt ja zusammen mit Advanced Dark. Das sind zwei uralte Karten aus GX noch. Also aus der zweiten Generation. Erstmal schön, dass diese Karten überhaupt kommen. Und Miracle Contact, ich hatte mal vor ewigen Zeiten ein Fun Deck dazu gebaut. Vielleicht kram ich das nochmal raus und schreibe mal Team.
ich merke schon, der Podcast hier macht sich ideenmäßig für dich ganz schön bezahlt.
Jens, ja, hattest du deswegen bin ich ja hier.
Alles klar. Jens, hattest du noch eine Karte oder warst du soweit fertig?
Nee, das war soweit. Alles.
Jetzt ist das Letzte, über was wir jetzt dann noch zu sprechen haben, ist im Prinzip die Sneak-Relevanz. Hatten wir bis jetzt noch nie gemacht. Wir hatten zwar immer nachträglich schon mal über die Sneaks geredet, aber vorher im Prinzip den Leuten schon mal so ein paar Sneak-relevante Karten aufzeigen, auch wenn es eigentlich nur noch Open-Dueling-Format ist, aber in manchen Städten wird es ja trotzdem noch, sag ich mal, schön gespielt, als richtiges Turnierformat. Deswegen können wir da ruhig mal... Genau, Gott sei Dank, Jens spricht von Leipzig natürlich gerade. können wir da, denke ich mal, schon noch ein paar Worte drüber verlieren. Jens, mach doch du am besten jetzt mal den Anfang. Welche Karten würdest du sagen, ist besonders nützlich, die auf der Sneak zu ziehen, wenn man da als Sieger rausgehen will aus dem Turnier?
Natürlich eine ausgewogene Mischung aus guten Zauberkarten, Fallen und natürlich auch guten Attributmonstern.
Das ist klar, aber hast du jetzt speziell einzelne Karten?
Nein. Also wenn ich mir die jetzt selbst so durchlese, merken tut man sich die sowieso nicht. Und man zieht einfach, also man guckt halt, was man zieht und dann baut man sich halt dann sein Deck. Also so mache ich das immer. Also ich habe es mir vorher auch schon tausendmal durchgelesen, aber bis man sich die ganzen Karten merkt und... ja, und dies und das, und da vergisst man dann, wenn der Sneak anfängt, auf welche Karte war das dann gleich mal? Man muss sich ja sowieso wieder durchlesen. Also, so erklärt es mir immer.
Okay. Also, wo ich jetzt mal spontan durchgeguckt habe, habe ich mir so gedacht, naja, die Monster sind diesmal eigentlich alle gar nicht so richtig prickelnd im Vergleich jetzt zu anderen Editionen. Die Angriffsstärke ist wieder ein bisschen niedriger. Dafür gibt's aber so Zauberkarten, wenn man die zieht und dann noch eine gewisse Anzahl wirklich von den Monstern dieses Subtypus, dann kann man da ganz schön rumrocken. Besonders bei den Maldolche ist mir das aufgefallen. Durch das Maldolche Schloss und noch die Karte Maldolche Männer kann man eben die an sich gar nicht mal von der Angriffsstärke her so starken Maldolche Monster, die ja meistens nur so 1,4, 1,5 und sowas haben, oder teilweise noch weniger, dann doch immer in dem Bereich 2000 knapp darunter oder sogar knapp darüber pushen. Wenn man das wirklich so zusammenzieht, ein bisschen was davon, halte ich das für ziemlich stark. Ansonsten sind da halt noch so ein paar abgeschwächte oder Neuauflagen von anderen Karten drin. Zum Beispiel ist hier wieder so eine neue Fallgrube, die halt Monster mit Stärke 2000 oder mehr ATK entsorgt. Ist natürlich für eine Sneak immer super. Jedes Removal ist in einer Sneak total super. Deswegen ist zum Beispiel auch diese Karte Compulsory Withdrawals Device, die sagt, eben so eine Fallenkarte, die sagt, jeder Spieler... Ja. Kann ein Monster, was er kontrolliert, ins Deck zurückmischen. Finde ich zum Beispiel auch für die Sneak total relevant. Wo wir gerade dabei sind, schwache Monster, aber gute Zauberkarten, ist zum Beispiel für die Chronomalie-Monster auch noch eine drin, die sagt, wenn du nur alle offenen Chronomalie-Monster bekommen 800 Angriff dazu, eine dauerhafte Zauberkarte, natürlich auch total stark wahrscheinlich für die Sneak, wenn man die zieht. Und als Einzelkarte habe ich mir auch mal noch notiert, diesen Grand Soil. Den Elementarlord, das ist ein großes Felsmonster, was nur spezial kommen kann, indem man eben genau 5 oder warte mal, waren es 5?
Genau
5 Erdemonster in seinem Friedhof hat. Hat 2,8 ATK und wirklich den mächtigen Effekt, dass man einmal pro Spielzug ein Monster von irgendeinem Friedhof spezial beschwören kann. Also so eine eingebaute Wiedergeburt. Ein Monster, was vielleicht sogar mal noch im Constructed eine Rolle spielen könnte.
Kurze Korrektur, der Effekt funktioniert nur einmal, wenn er erfolgreich spezial beschworen wurde.
Habe ich mich verlesen?
Ja.
In Discord ist Special Summoned. Ah, du hast recht.
Und okay, das Problem ist, dass wenn der Gegner einen Weg findet, ihn zu entsorgen, dann verliert man vielleicht noch eine Battle-Phase im nächsten Zug. Ja. Also, der könnte auch nach hinten losgehen.
Okay.
Was man zu der Karte
vielleicht auch noch... Zumindest für die Sneak ist er auf jeden Fall stark, wenn man das hinkriegt, durch die vielen Erdemonster. Ist auf jeden Fall ein Matchwinner.
Ja, also was man da vielleicht auch noch zu sagen muss, in den nächsten Editionen kommen für die anderen Elemente auch nochmal entsprechende Karten raus und die Effekte orientieren sich immer an den spiritualistischen Künsten. Also zum Beispiel im nächsten Edition kommt ein Elementarlord für Wasser, der kann dann halt zwei Karten discarden von der gegnerischen Hand.
Okay.
Und, ich denke mal, dann kommt in der übernächsten Feuer, der dann, was weiß ich, 2000, 3000 Schaden macht oder so. Und vielleicht auch noch, ja, also die orientieren sich an den...
Die Erdekunst hatte, dass man ein Erdemonster vom Feld mit einem vom Friedhof austauscht, ja. Ne?
Also war auch eine Spezialbeschwörung vom Friedhof. Also die orientieren sich so ein bisschen daran, haben alle die gleiche Schwäche, brauchen alle exakt 5 Monster des gleichen Attributs und die kommen rein. Ansonsten, was mir bei der Edition auffällt für Sneak, es gibt ein paar Monster, die haben richtig hohe Def, also 2000, 1800, 1900, die reichen in diesem Format. Einfach weil da kaum was ist, was richtig stark ist. Und was noch relativ stark ist, wenn man sich viele von den Magiern zusammenziehen kann. Es gibt ein Spellbook, das 1000 ATK dazu gibt. Und das ist, glaube ich, auch relativ stark auf der Sneak, wenn man das in der Kombo zieht.
Also ich glaube, also das Problem ist ja diesmal eigentlich, oder Problem und gleichzeitig das Gute diesmal ist ja, dass eigentlich ja fast alle Karten halt irgendwie einem Thema angehören. Das war ja sonst nicht so, da kamen halt irgendwie 2-3 neue Themen und die restlichen Karten waren halt alle so einzeln. Und diesmal ist halt so, ich glaube, denke ich mal, der am meisten von einem Thema zieht, oder der viel Gutes zusammenzieht von einem Thema, der hat wahrscheinlich dann auch die meisten Chancen, die Sneak zu gewinnen. Ansonsten ist, glaube ich, noch die Sneak-Promo, die ja sowieso jeder hat, also
ja.
Noch ganz gut, der Noble Knight Gawain.
1-9 ATK sind immer gut.
Über den ich mich auch sehr freue, für Heroes und für meinen Chaos Rabbit. Und kommt ja auch noch ein Noble als Only. Mal sehen, was der kann. Vielleicht hat der auch noch gute Werte. Dann wäre hier die nächste Karte. Aber die muss man dann auch erstmal ziehen.
Das stimmt.
Stimmt eigentlich. Der Booster wäre vielleicht sogar halbwegs draftbar.
Schwierig.
Ja, bei Yu-Gi-Oh! Immer schwierig, aber...
Ich gehe immer noch davon aus, dass dann nur einer pro Tisch überhaupt ein halbwegs sinnvolles Deck zustande bekommt.
Würde mich interessieren.
Ja. Das Problem ist, dass die Prophecy halt sehr viele hohe Seltenheiten dabei haben.
Ja, das ist dann wieder das Problem. Ja, da sind die Booster nicht für ausgelegt.
Jens, hast du irgendwelche Geheimtipps für Sneak-Spieler? Bist ja auch, sag ich mal, immer an beiden Tagen dabei.
Ja, immer irgendwas Gutes ziehen.
Irgendwas Gutes ziehen. Das ist natürlich der beste Tipp. Ja.
Also, mein Tipp wäre, dass aber der Sneak-Kartenvorteil nicht so wichtig ist. Feldvorteil ist der am wichtigsten, glaube ich. Ist egal, ob du minus 5 bist, wenn du fettes Monster dagegen nicht wegkriegst, ist es auch egal.
Das kam teilweise schon manchmal auf die Karten in der Edition an. Es gibt in der Edition hier jetzt überhaupt nichts, wo man mehr als ein Monster mal auf einmal entsorgen kann, glaube ich. Ich habe nichts gesehen. Und es gibt insgesamt ganz, ganz wenig Removals. In der letzten Edition zum Beispiel gab es relativ viele Removals. Dafür aber auch relativ viele spielstarke, also angriffsstarke Monster.
Ich sag nur 5000.
Deswegen ist es bei der Edition, glaube ich, wieder so, wenn du eine große Kreatur aufs Feld bringst, dann wirst du hier meistens wahrscheinlich auch schon wieder als Sieger davon gehen. Im letzten war das nicht so. Da wurde das Feld teilweise mit riesigen Monstern überschwemmt, gerade durch die Lightray-Monster. Ja. Deswegen denke ich zum Beispiel auch, dass wer diesmal in Exceed zieht, ist ganz, ganz weit vorn schon.
Ja, das auf jeden Fall.
So rausbringen kann. Noch mehr als bei den letzten. Ich weiß nicht, hat jetzt noch jemand irgendwas anzumerken? Ansonsten würde ich das so langsam mal schließen. Wir haben schon über viele, viele Karten geredet.
Ja. Ich würde gerne nochmal über diese Cold Wave kurz mal sprechen. Für die hat man ziemlich viel gebraucht, um die zu aktivieren. Ich habe sie nicht auf dem Bildschirm. für die hat man relativ, wie soll ich das sagen, für die musste man ziemlich viel tun, um die zu aktivieren. Oder?
Meinst du jetzt die neue Cold Wave? Die ist kostenlos.
Die ist kostenlos. Und das Problem ist halt einfach, dass nur du halt keine Zauberpfeile aktivieren kannst und nutzen darfst. Der Gegner darf es weiterhin. Also ist die Karte eigentlich ziemlich sinnlos. Weil man spielt halt noch irgendwie, ich glaube hier diese eine Feinkarte, Magic Refanel oder wie die heißt. Aber ansonsten
ist halt ja, ist der einzige Kombo, die mir dazu eingefallen ist zu der Karte.
Also deine Zauberfallenkarten werden quasi eingefriert und vom Gegner nicht.
Richtig.
Genau, Cold Wave für nur einen selber.
Das ist so eine Axt fürs eigene Knie, ne?
Okay.
Ich feile.
Die hat den Dennis vorhin auch wirklich nur genannt, weil er die vom Flavor her witzig fand.
Ja, die kam nicht von mir, die kam von Martin.
Ich hatte sie genannt.
Ach so, okay. Dann hast du sie halt genannt, weil du sie wahrscheinlich vom Flavor her witzig fandest. Gut. Okay, Leute, da draußen, wir hatten heute 2 Community Guests. Damit wollte ich eigentlich nur beweisen, es werden noch Community Guests genommen. Deswegen bewerbt euch fleißig weiter im Feedback-Thread. Es gibt natürlich auch wieder einen Podcast-Vote. Das ist wahrscheinlich nicht sehr überraschend. Die Frage ist diesmal, welcher von den neuen Subtypus in Return of the Duelist gefällt euch am besten? Ja, und ansonsten kann jetzt natürlich jeder noch. Ich würde sagen, unser Freund, der Razer Schattenmonarch, macht mal den Anfang. Los, Jens.
Ja, zum einen grüße ich jetzt mal mein Team, Jugis Dachboden. War echt geile Turniere, lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Und dann noch den Frey aus Bayern, der auch ein privater TO ist. Den grüße ich auch natürlich ganz herzlichst. Und hoffe, dass sein nächstes Turnier richtig viele Spieler anlockt.
Okay. Martin, wen grüßt du?
Also ich grüße den Master of Misplay, den Marco. Der weiß schon. Weil der weiß schon Bescheid.
Anders okay. Nicht. Dennis?
Grüße ich in meiner neuen Funktion als Content Manager natürlich erstmal alle ETCG-Leser. Ganz besonders natürlich die Leser meiner Kolumne, vor allem die, die immer und immer wieder Feedback und Kommentare zu den Artikeln hinterlassen. Vielen Dank dafür. Diese Kommentare und dieses Feedback, das ist eine große Motivation und auch eine große Hilfe. Und das ist mir sehr wichtig. Deswegen dafür ein ganz großes Dankeschön. Und dann grüße ich wie immer mein Team, Standalone, und nutze die Gelegenheit, gleich mal ein bisschen Werbung zu machen. Am 1.9., also frisch mit der neuen Bandlist, gibt es eine neue Ausgabe der Standalone Challenge, dieses Mal in Bochum, organisiert von unserem noch nicht ganz jüngsten, aber einem der jüngsten, Philipp Rospender, der dann schon 18 Jahre alt ist. Und worauf ich mich besonders freue, ist, voraussichtlich werden wir Philipp Exoto Gonzalez, den meisten Usern besser bekannt als unser neuer Kolumnist Return-Winner, als Coverageler begrüßen dürfen, der dort seine zweite Coverage schreibt, und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Okay. Volles Programm, klingt alles interessant. Ich grüße heute mal zwei absolut legendäre Forentrolle von ETCG. Einer ist nicht mehr aktiv, das ist die Aya. War aber früher sehr aktiv, vor allem in einem gewissen Foto-Thread. Und der zweite, und der ist noch aktiv, das ist der Pommesfee. Auch der war früher mal ein fester Bestandteil des Stuff-Teams, noch unter Aberdeck-Zeiten. So, damit sind wir durch und wir sagen mal gemeinschaftlich Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao.